Ich habe als Thema für diese Predigt heute gewählt, Gottes Kraft, ja bitte. Vielleicht kennen einige von euch noch diesen Aufkleber, Atomkraft, nein danke. Das ist so ein gelber Kreis und da ist so eine rot lachende Sonne mit dem Text Atomkraft, nein danke. Die Botschaft ist klar. Diese Art von Kraft brauchen wir nicht, die wollen wir nicht, die bringt nur Probleme. Und das ist auch schon Jahre her, dass Christen dann auf den Gedanken kamen, wir machen einen ähnlichen Aufkleber. Der sah genauso aus, auch gelb, gelber Kreis mit einer lachenden roten Sonne drin und dann der Text, Entschuldigung, Gottes Kraft, ja bitte. Auch hier war die Botschaft klar, diese Kraft brauchen wir, diese Kraft wollen wir. Und um diese Kraft geht es auch im Römerbrief. Wir haben den Text ja schon gerade eben gelesen und die ersten Verse des Römerbriefs, also Vers 1 bis 15, die sind Grüße und Persönliches. Und dann geht es in Vers 16 eigentlich erst los. Und da heißt es dann in meiner Übersetzung, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das ist sozusagen die Überschrift über den ganzen Römerbrief. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Gottes Kraft zur Rettung und für wen? Für jeden Glaubenden. Das ist die Botschaft. Und ich bin ja gerade gefragt worden, warum der Römerbrief? Also ich bin nicht der Erste, der den Eindruck hatte, das ist die systematischste und vollständigste Entfaltung des Evangeliums. Martin Luther hat kurze Einleitungen in die einzelnen Bücher des Neuen Testaments geschrieben. Und in seiner Vorrede zum Römerbrief sagte er, dieser Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und enthält das allerlauterste Evangelium. Würdig und wert, dass ein Christenmensch diesen Brief nicht nur Wort für Wort auswendig lernt, sondern täglich damit umgeht wie mit dem täglichen Brot für die Seele. Niemals kann er jedenfalls zu viel und zu gründlich gelesen und betrachtet werden. Und je mehr er behandelt wird, desto kostbarer wird er und umso besser schmeckt er. Luther hatte den Eindruck, das ist in gewisser Weise das zentrale Werk im Neuen Testament. Das hatte zum einen für ihn persönliche Gründe, denn Luther hat am Römerbrief die entscheidende Einsicht gehabt über den Kern des Evangeliums, über die Rettung nicht durch gute Werke, die ich tue, sondern durch Gottes Gnade und durch Glauben. Aber es waren nicht nur persönliche Gründe, sondern der Römerbrief ist eben tatsächlich die systematischste Darstellung dieses Evangeliums, die Gottes Kraft ist, die Menschen retten und verändern kann. Ich habe die Predigt in vier Abschnitte eingeteilt. Paulus fängt an und damit, das ist auch mein erster Punkt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Man könnte sich nun fragen, ja, wieso erwähnt das Paulus überhaupt? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Nun gut, es hat von Anfang an immer Widerspruch gegen dieses Evangelium gegeben. Das ist nichts Neues. Vor 100 Jahren hat der Theologe Karl Barth reagiert auf Leute, die gesagt haben, heute, wie gesagt, vor 100 Jahren, in unserer modernen Zeit, hat sich das Denken der Menschen so verändert, dem Evangelium wird widersprochen wie noch nie, wir müssen da irgendwie in der Verkündigung ganz anders rangehen. Und Karl Barth hat meines Erachtens zu Recht gesagt oder zurückgefragt, wann gab es denn jemals eine Zeit, in der den Kernaussagen des Evangeliums nicht widersprochen wurde? Und das war natürlich eine rhetorische Frage. Die Antwort war, nein, die gab es nie. Dieser Widerspruch sah im Mittelalter natürlich ein bisschen anders aus als zur Zeit der ersten Christen im Römischen Reich. Dieser Widerspruch sah zur Zeit des Dritten Reiches anders aus als zum Beispiel in Staaten, die kommunistisch waren oder China und andere heute noch kommunistisch sind. Die sieht wieder aus, anders aus in Zeiten der Studentenrevolte der 68er. Das sah wieder anders aus zur Zeit, als New Age die große Sache war. Das sieht immer ein bisschen anders aus. Aber dass widersprochen wird, ist normal. Und auch das Evangelium selbst hat sich nicht verändert. Wir lesen gerade zur Zeit von Billy Graham die Autobiografie. Und Billy Graham hatte in seinen, also für diejenigen, die ihn nicht kennen, das war wahrscheinlich der einflussreichste Evangelist des 20. Jahrhunderts. Ist mittlerweile schon ein paar Jahre tot und in seiner Autobiografie, die hat er 1997 geschrieben, da hält er schon so ein bisschen Rückblick auf seinen Dienst. Und in den Anfangsjahren hat er einen guten Freund und Mitarbeiter gehabt. Und dieser gute Freund und Mitarbeiter hat sich dann vom Glauben abgewendet. Und hat dann gegen Ende seines Lebens, auch in den 90er Jahren, dank Internet kann man das ja alles nachlesen, so eine Art Autobiografie geschrieben. Und in dieser Autobiografie, da beschwert er sich so, also Billy Graham hält er in Ehren, aber er sagt, der Mann hat sich ja gar nicht weiterentwickelt. Der predigt in den 1990er Jahren noch genau dasselbe, was er 1950 gepredigt hat. Und das ist ganz richtig beobachtet. Billy Graham hat in 1950 genau dasselbe Evangelium gepredigt wie 1990. Warum? Warum ändert sich das Evangelium nicht? Weil es wahr ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Schule noch erinnern könnt, an den Satz des Pythagoras. Ansonsten erinnere ich euch jetzt dran, also a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. So, und da ist genau festgelegt, was im Dreieck a, b und c ist. Das ist seit über 2000 Jahren so. Und wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, na, da muss man was Neues, also a Quadrat plus b Quadrat ist 1,1 c Quadrat. Das ist kein Fortschritt. Das ist einfach falsch. Der Satz des Pythagoras kann sich nicht weiterentwickeln, weil er wahr ist. Und das Evangelium kann sich nicht weiterentwickeln, in diesem Sinne, weil es wahr ist. Die Art und Weise, wie ich dieses Evangelium verkündige, das kann sich schon ändern. Also am Anfang von Billy Grahams Tätigkeit hat man das oft in Zelten gemacht. Er hat das dann in großen Stadien und Arenen gemacht und vielleicht ist diese Zeit auch jetzt wieder vorbei, das kann sich ändern. Und heute gibt es das Internet, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Evangelium verkündigen kann, aber das Evangelium selbst bleibt immer gleich. Und auch das konnten wir gut beobachten bei der Autobiografie von Billy Graham, dieses Evangelium ist auch immer gleich. Also kraftvoll ist immer Gottes Kraft. Es hat immer die Kraft, Menschen zu verändern. Menschen zum Teil radikal zu verändern. Und deshalb sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Dieses Evangelium ist eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Das ist ja bekanntlich die deutsche Übersetzung dieses griechischen Wortes Evangelium, und um dieses Evangelium geht es im Römerbrief. Und dann geht's los in Vers 18, da sagt Paulus, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Ich weiß nicht, ob ihr genau zugehört habt, aber vielleicht habt ihr den Eindruck gehabt, das ist doch ein Fehlstart, oder? Das ist die frohe Botschaft und fängt damit an, Gottes Zorn wird offenbart? Da stimmt doch irgendwas nicht. Haben wir nicht alle gelernt, dass Gott Liebe ist? Haben wir nicht alle gelernt, dass Zorn was Schlechtes ist? Wieso fängt das an mit, es wird Gottes Zorn offenbart? Ich will nicht allzu ausführlich darauf eingehen, weil da kommen wir im Laufe der Bibelabende noch oder der Bibelwoche noch anders drauf. Man könnte das auch kurz zusammenfassen mit Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist ein gerechter Richter und Zorn ist eine angemessene Reaktion auf manche Dinge. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, und zwar gar nicht in Ordnung ist, dann ist Zorn eine angemessene Reaktion. Ich will es versuchen, euch an einem Beispiel zu verdeutlichen. Also stellt euch vor, ihr seht irgendwo eine Sendung oder hört von jemandem, da wird berichtet, dass irgendwo Kinder verhungern. Kinder verhungern und warum? Weil irgendwelche Leute das so eingerichtet haben, dass sie ordentlich Kohle machen und da in Kauf nehmen, dass Kinder und andere verhungern. Wenn jetzt jemand auf diese Nachricht reagieren würde, indem er sagt, naja, das ist nicht schön, dass da Kinder verhungern müssen, aber kein Grund zur Aufregung, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, was laberst du da für ein Blödsinn? Natürlich ist das ein Grund zur Aufregung. Und wer sagen würde, nö, ist kein Grund zur Aufregung, da würden wir denken, hat er kein Hirn oder kein Herz oder was stimmt mit dieser Person nicht? Es gibt Dinge, da ist Zorn die angemessene Reaktion darauf. Und Gott ist ein gerechter Richter. Also wenn wir Menschen zornig werden, das geht oft schief aus, weil wir dann vielleicht die Kontrolle über uns selbst verlieren und dann Sachen sagen und machen, von denen wir eigentlich wüssten, wenn wir ganz vernünftig nachdenken, dass das jetzt nicht gut war. Wir können uns auch irren, wir sind über Sachen zornig, die gar kein Anlass sind. Wir können die Situation falsch einschätzen. Das ist bei Gott alles nicht der Fall. Gottes Zorn wird offenbart und es gibt in dieser Welt, es gibt vieles, was tatsächlich nicht in Ordnung ist und wo Gottes Zorn die angemessene Reaktion darauf ist. Und jetzt entfaltet Paulus ein bisschen, was alles nicht stimmt. Und das Erste, wir haben es schon ein bisschen ja auch hier in den Bildern uns drauf eingestimmt, das Erste ist, dass die Menschen zwar etwas von Gott wahrnehmen, aber trotzdem Gott ablehnen und nicht mit Gott leben. Also mein erster Punkt war, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Zweitens, der Zorn Gottes wird offenbar. Und drittens, Gottes ewige Kraft und seine Göttlichkeit wird in der Schöpfung wahrgenommen. Also Gottes Zorn über die Menschen, die die Wahrheit unterdrücken, und dann geht's weiter, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, Und dieses wahrgenommen und geschaut, dieses eine Wort, da ist das Wort Verstand mit drin im Griechischen, deshalb übersetzt die gute Nachricht, seine ewige Macht und göttliche Majestät können die Menschen mit ihrem Verstand seit dem an seinem Schöpfungswerk wahrnehmen. Also ich muss das schon auf mich wirken lassen und muss etwas drüber nachdenken. Aber wenn ich das tue, ist das die normale Reaktion. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hat das prominent formuliert: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender das Nachdenken sich damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und das hat er, denke ich, ganz richtig beschrieben. Wenn wir den Sternenhimmel anschauen oder eben so eine wunderbare Gebirgslandschaft oder das Meer. Es gibt ganz vieles, wo unsere spontane und natürliche Reaktion ist, dass wir da sagen oder denken oder fühlen: Wow, wie großartig, wie wunderbar, wie ehrfurchtsgebietend. Und es stellt sich automatisch die Frage: Wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Und die natürliche Reaktion darauf ist zu sagen: Das hat ein unfassbar mächtiger und weiser Schöpfer gemacht. Und diesem Schöpfer gebührt Dank und Ehrfurcht und Anbetung. Das ist die natürliche Reaktion. Und das räumen auch Atheisten ein. Also Richard Dawkins, der britische Biologe, der wahrscheinlich immer noch der prominenteste Vertreter des sogenannten neuen Atheismus ist, der sagt: Ja, gerade als Biologe, das stimmt, das wirkt ganz massiv, als ob das jemand genial gemacht hätte. Aber, sagt er dann, in Wirklichkeit ist alles durch Zufall entstanden. Und diese Idee ist sehr alt. Die Idee, dass das alles aus Zufall entstanden wäre, gab es schon in der Antike. Die Vertreter, die das damals vertreten haben, waren die sogenannten Epikureer. Die waren davon überzeugt, es gibt nur Atome und Zufall. Und alles, was wir so sehen, ist so entstanden, und es gibt eine Menge Leute, die das heute auch so sehen. Und man kann niemanden hindern, das so zu sehen, auch wenn es nicht die normale, nicht die natürliche, nicht die vernünftige Reaktion ist. Ich möchte euch auch das an einem Beispiel versuchen zu illustrieren. Stellt euch vor, eine junge Frau, ich nenne sie mal Julia, wacht im Winter morgens auf, öffnet das Fenster und sieht auf dem Rasen vor dem Haus ganz deutlich, da sind Stellen frei, da ist nur Rasen und dann ist Schnee. Und der Schnee liegt so da, dass deutlich lesbar steht: Ich liebe dich, dein Romeo. So, es ist eine normale, vernünftige, natürliche Reaktion, wenn Julia jetzt sagt: Boah, wie schön, mein Romeo, wow, da hat er sich was einfallen lassen. Es wäre eine komische Reaktion, wenn sie sagen würde: Da ist aber heute Nacht ein interessantes Lüftchen gewesen, dass der den Schnee so cool, das muss ich direkt mal ein Foto machen und dem Romeo schicken, ja. Wahrscheinlich würde der Romeo denken: Oh, wow, die ist doch irgendwie, irgendwas ist doch komisch mit dem Mädel. Ja. Das ist nicht die normale Reaktion. Natürlich könnte das zufällig so passieren. Nur das ist ein so absurder Zufall, dass im wirklichen Leben kein Mensch damit rechnet. Also kein Mensch, der morgens aufwacht, aus dem Fenster guckt und da steht: Julia, ich liebe dich, dein Romeo, denkt an Zufall. Obwohl natürlich das rein theoretisch möglich wäre, klar. Und jetzt stelle ich mir vor, die Julia ist die ganze Nacht wach und guckt aus dem Fenster. Und sie sieht keinen Romeo. Sie sieht nur Schnee, der da so langsam runterkommt und da bilden sich Buchstaben und gegen Morgen ist deutlich sichtbar, Julia, ich liebe dich, dein Romeo. Die würde trotzdem nicht sagen, puh, ja, das war jetzt echt mal ein Windchen heute Nacht, wow, ja. Sondern sie würde sich überlegen, boah, das also mein Romeo, das ist ja echt ein Genie, ja. Wie der das hingekriegt hat, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja kaum auszudenken, also die würde trotzdem nicht denken, ach ja, schicke ich mal ein Bildchen an Romeo, was hier so vor meinem Fenster los war heute Nacht, ja. Sondern die würde natürlich denken, das hat jemand so eingerichtet. Und zwar naheliegenderweise Romeo. Wenn wir diese Natur sehen, wenn wir sehen, was da rausgekommen ist bei dem, was Gott gemacht hat, ist es nicht vernünftig zu sagen, na, das hätte ja auch aus Zufall passieren können. Ich will euch jetzt nicht mit Philosophie belästigen, aber natürlich könnte vieles aus Zufall entstanden sein. Es ist sogar logisch denkbar, dass das ganze Universum vor 5 Minuten aus dem Nichts mit allen euren Erinnerungen entstanden ist. Könnt ihr nicht das Gegenteil beweisen? Ja, okay. Ich mache die Klammer wieder zu. Es ist trotzdem nicht vernünftig, davon auszugehen, dass vor 5 Minuten das Universum aus dem Nichts entstanden ist. Es ist sinnvoller, wenn wir auf unser Erkenntnisvermögen vertrauen, das uns sehr nahe liegt, dass es anders ist. Und wir können auch unserem Erkenntnisvermögen vertrauen, dass es sehr nahe liegt, dass das alles nicht aus Zufall entstanden ist, sondern dass ein Schöpfer dahinter ist. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht. Natürlich gibt es Leute, für die ist das keine gute Nachricht. Also die Epikureer zum Beispiel, die ich schon hier bemüht habe, für die war das keine gute Nachricht. Der Erfinder, ein gewisser Epikur, hat sogar ausdrücklich gesagt, meine ganze Philosophie, meine Physik, diese Idee, dass alles aus Zufall entstanden ist, die hat das Ziel, die bräuchte ich sonst gar nicht, diese Philosophie, die hat das Ziel, mir, uns Menschen, die Angst davor zu nehmen, dass es da irgendeine Macht oder Götter oder was auch immer gibt, die mich nach dem Tod zur Rechenschaft ziehen können für das, was ich gemacht habe. Wenn es nur Atome gibt, dann gibt es auch keine Götter, die mich zur Rechenschaft ziehen. Dann ist alles Zufall und dann ist mit dem Tod alles aus. Und für diese Epikureer war das eine gute Nachricht und ein Grund, dieses ganze Konzept zu erfinden. Okay, so gesehen ist es dann keine gute Nachricht. Da werden wir morgen ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, dass wir Menschen irgendwie ja schon merken, also mit mir selbst, mit dem, wie ich lebe, da stimmt irgendwas nicht so richtig. Ich habe viele Sachen gemacht in meinem Leben, die waren nicht gut. Und wenn es da irgendeine Macht gibt, die mich dafür zur Verantwortung ziehen kann, ach, das ist mir unangenehm. Das gibt es schon. Andererseits, wenn das wirklich wahr wäre und dieser Grundgedanke des Epikur gibt es ja bis heute, wenn das wirklich wahr wäre, dass ich nur ein Haufen von Atomen oder Molekülen wäre, die durch Zufallsprozesse so zusammengekommen sind, wie sie jetzt sind, das würde heißen, dass ich selbst auch meine Gedanken, auch deine Gedanken, die dir jetzt durch den Kopf gehen, deine Gefühle, deine Entscheidungen, das sind alles physikalische Prozesse und sonst gar nichts. Und wenn du denkst, du könntest Entscheidungen treffen, dann irrst du dich. Du machst gar nichts. Das sind physikalische Prozesse. Und wenn ich da mal so drüber nachdenke, muss ich sagen, das ist eigentlich keine gute Botschaft. Das ist keine gute Botschaft, dass ich eine Biomaschine bin, die sich nur einbildet, eine Person zu sein. Und vor diesem Hintergrund ist es durchaus eine gute Nachricht, dass ich wirklich eine Person bin, dass ich mehr bin als ein physikalischer Prozess. Ich bin gewollt, von Gott gewollt, und Gott will, dass ich mein Leben mit ihm führe, in Harmonie mit ihm führe. Aber Paulus hat jetzt im Blick nicht Leute, die diese Schlussfolgerung ziehen, die sagen, jawohl, der Schöpfer dieses Universums, der muss unglaublich mächtig, unglaublich herrlich sein, diesem Schöpfer will ich dienen, sondern Paulus hat jetzt Leute im Blick, die sagen, nein, mit diesem Schöpfer will ich nichts zu tun haben. Diesen Schöpfer ehre ich nicht, diesen Schöpfer erkenne ich nicht als meinen Herrn an. Und was passiert bei diesen Leuten? Vielleicht denkt ihr jetzt, wenn ihr das lest, naja, das trifft aber vielleicht auf ein paar Leute zur Zeit des Paulus zu, aber heute nicht mehr so. Ihr werdet sehen, doch, das trifft bis heute zu. Was passiert jetzt? Paulus sagt, sie kannten Gott nicht, das ist mein vierter Punkt. Ich lese erst mal vor. Sie kannten Gott nicht, sie haben ihn aber weder als Gott verherrlicht noch ihm Dank dargebracht, sondern sind in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfallen und ihr unverständiges Herz verfinsterte sich. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Was Paulus hier beschreibt, ist, dass Menschen, die sich von dem Schöpfer abwenden, in ihren Überlegungen auf Irrwege kommen und dann dazu kommen, irgendwelche Löwen und Drachen und Adler und Schlangen und sonst was zu bilden und die dann als Götter zu verehren. Okay, könnte man den Eindruck haben, wer macht das denn heute? Aber dieses Phänomen, dass wenn ich mich von Gott abwende, dass ich mich dann irgendwelchen Pseudogöttern zuwende, das ist bis heute so. Es gab einen sehr bekannten amerikanischen Schriftsteller, David Foster Wallace, galt zeitweise als der postmoderne Schriftsteller, war kein Christ, und der hat eine berühmt gewordene Rede für amerikanische Abiturienten, also das heißt da anders, ist klar, aber zum Schulabschluss hat er denen eine Rede gehalten, und das möchte ich mal kurz euch vorlesen, wie er das gesagt hat. Er sagt, in den alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenendaseins, so sagte er den jungen Leuten, die, wie man so schön sagt, dann ins Leben gehen, wobei natürlich, die haben ja vorher auch schon gelebt, aber es fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Im Erwachsenendasein gibt es keinen Atheismus. Es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an. Aber wir können wählen, was wir anbeten. Und es ist ein äußerst einleuchtender Grund, sich dabei für einen Gott oder ein höheres Wesen zu erscheinen. Und dann fühlt er alles Mögliche auf. Also er ist, wie gesagt, kein Christ, also irgendwie Buddha oder Allah, Yahweh, das ist für ihn alles in einer Reihe. So ziemlich alles andere, was sie anbeten, frisst sie bei lebendigem Leibe auf. Wenn sie Geld und Güter anbeten, wenn hierin für sie der wahre Sinn des Lebens liegt, dann können sie nie genug davon kriegen. Nie das Gefühl haben, sie hätten genug. Das ist die Wahrheit. Wenn sie ihren Körper, die Schönheit und erotische Reize anbeten, dann werden sie sich immer hässlich finden. Und wenn sich Zeit und Alter bemerkbar machen, werden sie 1000 Tote sterben, bevor man sie dann wirklich unter die Erde bringt. Wenn sie die Macht anbeten, werden sie sich schwach und ängstlich fühlen und immer mehr Macht über andere brauchen, um die Angst in Schach zu halten. Wenn sie ihren Intellekt anbeten und als schlau gelten wollen, werden sie sich am Ende dumm vorkommen als Hochstapler, den man jeden Augenblick auf die Schliche kommen wird. Ich denke, dass das ganz richtig beobachtet ist. Wir Menschen beten immer etwas an. Wir setzen immer auf etwas unser Vertrauen und erhoffen uns davon Erfüllung im Leben. Und das ist jetzt keine Erfindung der Neuzeit, das hat schon Martin Luther so formuliert. Und auch ihn möchte ich wörtlich zitieren in seinem großen Katechismus, also wie Menschen im christlichen Glauben unterrichtet werden sollen. Da sagt er zu dem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Das bedeutet, du sollst mich allein für deinen Gott halten. Was ist das gesagt und wie versteht man's? Was heißt einen Gott haben oder was ist Gott? Antwort: Ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also, dass ein Gott haben nichts anderes ist, denn ihm vom Herzen trauen und glauben. Wie ich oft gesagt habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens beide macht, Gott und Abgott. Ist der Glaube und Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht. Und wiederum, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht. Die zwei gehören auf einen Haufen, Glauben und Gott. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Also, dieser Gedanke ist ziemlich alt. Und wir haben alle einen Gott oder vielleicht auch mehrere. Wir haben alle etwas, worauf wir uns verlassen, worauf wir vertrauen, wovon wir uns Erfüllung, wovon wir uns Hilfe, wovon wir uns Sinn erwarten. Und alles andere außer Gott frisst uns bei lebendigem Leibe auf. Das hat David Foster Wallace, denke ich, richtig gesehen. Und das gilt übrigens auch für uns, wenn wir im Prinzip und im Grunde das verstanden haben. Also selbst dann, wenn du sagst, alles schön und gut, aber ich glaube ja an den lebendigen Gott. Ich glaube doch an den Schöpfer des Universums. Es kann trotzdem sein, dass wir in unseren Herzen anderen Göttern dienen. Dass wir unsere Erfüllung, unseren Lebenssinn doch teilweise oder sogar überwiegend ganz woanders suchen. Und das hat denselben Effekt, wenn auch nicht total, sondern nur teilweise, aber es hat denselben Effekt. Es macht uns kaputt. Es lässt uns innerlich leer. Es gibt nur einen wahren Gott. Es gibt nur den einen Schöpfer des Himmels und der Erde. Nur wenn wir auf ihn vertrauen, nur wenn wir von ihm Erfüllung und Sinn unseres Lebens erwarten, können wir auch, soweit das in diesem Leben überhaupt möglich ist, Erfüllung und Sinn erleben. Paulus sagt uns das alles hier hauptsächlich zunächst mal, um ein Problem anzuzeigen, nämlich das Problem, dass viele Menschen nicht dem lebendigen Gott dienen. Es steckt aber auch hier bereits, auch wenn Paulus das systematisch entwickelt und später erst ausdrücklich darauf zu sprechen kommt, es steckt auch hier bereits drinnen die frohe Botschaft. Das Evangelium hat die Kraft, uns von falschen Göttern zu befreien und hat die Kraft, uns zu dem lebendigen, wahren Gott hinzuführen und damit auch die Kraft, unserer Seele wirkliche Ruhe und wirklichen Frieden und Erfüllung zu geben. Wir werden, diejenigen, die dabei sind, die nächsten Abende noch näher darauf eingehen. Im ersten Abschnitt geht es Paulus eben darum, aufzuzeigen, es gibt den Schöpfer des Himmels und der Erde und das ist erkennbar. Das ist erkennbar. Aber Menschen können sich dem verschließen und können dadurch in ihrem Denken auf Abwege geraten und sich falsche Götter machen. Diese falschen Götter machen uns letzten Endes kaputt und deshalb ist die Einladung des Evangeliums, umzukehren zu dem lebendigen Gott und auf ihn allein das Vertrauen zu setzen. Amen.